Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Olaf Junge, der Gründer vom Underdog Verlag, und Bianca Peres, unsere Autorin zu meiner Rechten, wird aus ihrem Buch Die schwarze Liste vorlesen. Ich gebe nun dann das Wort an unsere Autorin Bianca Peres.
Ja, hallo, mein Name ist Bianca Peres. Ich bin 29 Jahre, bin geprüfte Wirtschaftsfachwirtin, und in meinem Buch Die schwarze Liste geht es um meinen großen Bruder, der seit so ungefähr 10 Jahren in der Psychiatrie ist, wegen einem Faustschlag, der folgenlos blieb. Also es war quasi ein blaues Auge, ist nicht in Ordnung, Strafe ist okay, aber die Zustände und das Ausmaß eben nicht. Ich lese die Stelle, wo es um die Anlassstraftat geht, damit man selbst weiß, sich einen Eindruck machen kann, was genau passiert ist, sonst ist es unheimlich schwierig, das Ganze nachzuvollziehen. Michael war mittlerweile so weit, dass er sich nicht nur zu ungerecht behandelt fühlte, sondern von allen Beteiligten hintergangen. Egal wie klar die Sachlage war, immer zog er den Kürzeren, selbst bei dem von ihm bezahlten Anwalt. Alle trampelten auf ihm rum, beleidigten ihn als dumm. Sein Toleranzlevel war am Limit. Er wollte nicht mehr der Fußabtreter sein, nicht mehr der Sündenbock. Er musste immer dafür herhalten, egal wofür. Michael nahm es dem Rechtsanwalt übel, dass er zum festgelegten Räumungstermin nicht erschienen war, wodurch er seine ganzen Möbel verloren hat. Er nahm es dem Vermieter übel, dass er ihm keinen Mietvertrag ausgestellt hatte, die Mängel im Haus nicht beseitigt hatte und ihm nicht das Recht gewährte, sein Hab und Gut auszuräumen. Er nahm es dem Nachbarn, der überdies der Vater des Geschädigten ist, übel, der ihm nach seinem Wildunfall nicht geholfen hat und bei Gericht zugunsten des Vermieters aussagte. Keiner ergriff Partei für Michael. Und auch unseren Eltern fehlte es an Wissen und Möglichkeiten, ihn zu verteidigen. Bei den begangenen Straftaten ging es um Beleidigung und Sachbeschädigung, bei der sogenannten Anlassstraftat um Körperverletzung. Aber alle hatten den ungelösten Konflikt mit dem Vermieter zur Ursache, in dem alle Anliegen meines Bruders missachtet wurden. In dieser emotional sehr angespannten Lage traf er eine folgenschwere Entscheidung. Wahrscheinlich die schlimmste seines Lebens. Denn mit dieser nicht in allen Konsequenzen überlegten Handlung sollte sich sein ganzes Leben grundlegend ändern. Dabei wollte er sich nur einmal wehren, einmal zeigen, dass er auch jemand ist, nur einmal ernst genommen werden von den Menschen, die ihn beschimpften und belächelten. Menschen, die nicht einmal bei dem Unfall mit Verletzungen reagieren, ihn nicht für wert genug hielten, einen Krankenwagen zu rufen oder ihm zu helfen. Er wollte endlich nicht mehr das Opfer sein. Michael sah vom Elternhaus aus, wie Hans-Dieter F., sein ehemaliger Nachbar, am Abend in den Weinberg fuhr und dort nachzuarbeiten. Diesen Moment wollte er nutzen, um ihn zur Rede zu stellen, ihn zu fragen, wieso er nicht geholfen, sondern ihn verletzt im Graben liegen lassen hat und wieso er gegen ihn ausgesagt hatte. Da es bereits dunkel war, wurde der Weinberg nur vom Licht eines Traktors schwach beleuchtet. Deshalb sah Michael erst vor Ort, dass nicht nur Hans-Dieter F. anwesend war, sondern auch dessen Sohn, zu dem er jedoch nicht wollte, sondern nur zu dessen Vater. In der Dunkelheit konnte Michael nur schwer erkennen, in welcher Rebzeile Hans-Dieter F. sich befand. Und erwischte die falsche. Plötzlich stand er seinem Sohn Tim F. gegenüber, der laut Michael direkt auf ihn losging. Michael wehrte den Schlag ab, schlug Tim F. mit der Faust aufs Auge. Als er sich umdrehen wollte, sah er gerade noch, wie dessen Vater mit einem großen Stein nach ihm warf. Er hat Michael nicht getroffen und Michael ist direkt weggelaufen. Michael hatte weder einen spitzen Gegenstand bei sich, wie es Vater und Sohn später behaupteten, noch hatte er die Tat je abgestritten. Michael ist immer bei der ein und derselben Aussage geblieben, bei der Polizei, ebenfalls auch bei der Verurteilung. Selbst bis heute hat sich daran nicht das kleinste Detail geändert. Die Aussagen von Vater und Sohn jedoch sind nicht identisch untereinander und wichen auch bei der Polizei und der Verurteilung voneinander ab. Polizei kam noch am selben Tag und suchte in den Weinbergen nach dem angeblich spitzen Gegenstand, jedoch erfolglos. Das Vorhandensein des spitzen Gegenstands, von dem laut Urteil nicht genau bestimmt werden konnte, um was es sich gehandelt hat, wurde jedoch trotz widersprüchlichen Aussagen und ohne Beweise und ohne Fundstück als bewiesen angesehen. Das machte Michaels Tat zur versuchten gefährlichen Körperverletzung. Natürlich gab die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach nach dieser Tat ein Gutachten in Auftrag, um Michaels Schuld und Steuerungsfähigkeit zu prüfen. Ebenfalls beim Oberarzt der Rheinhessen-Fachklinik in Alsey, Christoph Summer. Im Vergleich zum ersten Gutachten, das aus 2 Jahren vorher stammt, fiel dieses Gutachten erheblich schlechter für Michael aus, in mehreren Punkten. Einer der Hauptgründe, weshalb Michael dazu verurteilt wurde, nach dem § 63 StGB in den Maßregelvollzug zu müssen, war der spitze Gegenstand, mit dem er angeblich Tim F. angreifen wollte und dessen Vorhandensein allein aufgrund der Aussage des Geschädigten als bewiesen angesehen wurde. Obwohl kein Fundstück von der Polizei gefunden wurde und Michael auch bis heute noch abstritt, einen spitzen Gegenstand gehabt zu haben, wurde dieser als bewiesen angesehen. Michael hatte hingegen sehr wohl zugegeben, Tim F. geschlagen zu haben und es war ihm auch bewusst, dass dies Unrecht war. Seine Aussage dazu, ja, ich habe ihn geschlagen, diesmal würde ich es verstehen, wenn ich eine Strafe bekomme. Allein diese kurze Stellungnahme beweist, dass er nicht schuldunfähig ist, denn er weiß, was er getan hat und dass das Unrecht war. Demnach wurde er von keiner psychischen Krankheit getrieben, dies zu tun. Doch wegen dieser angeblichen Angriffswaffe wurde behauptet, er bagatellisiert seine Schuld. So zieht es sich bis heute in jeder Anhörung durch. Man attestiert ihm, er sei schuldunfähig bis heute. Er wurde daraufhin in die Rhein-Hessen-Fachklinik in Alsa eingewiesen, wo es anfangs auch einen sehr positiven Verlauf, das erschien nach einem sehr positiven Verlauf, solange er alle Medikamente genommen hat, die ihm gegeben haben. Er war sehr weggetreten und auch sehr aufgeschwemmt, aber von uns wusste her keiner erstmal, was das überhaupt bedeutet, warum und wieso und ob das richtig ist. Irgendwann hat er sich Arbeit gesucht, hat die auch gefunden und hat auf dem Straßenbau gearbeitet, auch Freigängerzeit gehabt, er war zu Hause wochenends, auch über mehrere Tage, Weihnachten zu Hause. Und er hat natürlich im Sommer unter den starken Medikamenten, wenn er die zu Hause genommen hat, wurde sofort müde. Also er ist aufgestanden, hat die Medikamente genommen und sich natürlich direkt wieder hingelegt. Es war sehr stark und es wurde auch immer stärker dosiert, umso mehr er raus durfte. Und irgendwann hat er natürlich gesagt, er würde das gerne absetzen, also runterdosieren, weil auf dem Straßenbau im Sommer, man kann sich das vielleicht vorstellen, dass es nicht so leicht ist, unter den Umständen zu arbeiten. Das ist natürlich körperliche Arbeit. Das war weder gern gesehen oder gern gehört, dass er das wollte, und noch weniger wollten sie das natürlich machen, das ist ganz klar. Da es aber sein Recht ist, die Medikamente abzusetzen, hat er es daraufhin dann komplett abgesetzt, weil er sagte, er will das nicht mehr, er will nicht mehr fremdbestimmt sein und er kann es auch so. Er hat auch fast ein knappes Jahr auf dem Straßenbau gearbeitet ohne Medikamente. Also auch in Freigängerzeit, ist ohne Vorkommnisse. Der Arbeitgeber selbst ist immer noch engagiert, auch heute noch ihn wieder zurückzubekommen. Er durfte dann irgendwann natürlich nicht mehr arbeiten gehen. Es kam eine Lappalie zu andere. Schlussendlich wurden alle Lockerungen gestrichen, weil er angeblich irgendwelche Geschäfte mit einer Festplatte machen wollte. Das war der Grund, warum ihm die Arbeit genommen wurde und alle Lockerungen. Was für Michael selbstverständlich ein schwerer Schlag war. Das hat ihn unheimlich runtergezogen. Gerade die Arbeit war das, was er braucht. Diese Bewegung, alles. Das war auch das, was er sich selbst gesucht hat. Wieder jedem, was die Klinik gesagt hat, die wollten das erst nicht. Die wollten, dass er in der Behindertenwerkstatt arbeitet. Das wollte er wiederum nicht. Und dann hat er gesagt, ich finde schon was. Und hat das auch gefunden. Und es hat ihm natürlich auch Spaß gemacht. Er wurde da akzeptiert. Die haben ihn genommen, wie er ist. Und haben ihm seine Arbeit auch gewürdigt. Dann wurde es halt immer schlimmer. Nach 5, 6 Jahren kamen dann immer mehr Sanktionen. Wir haben ihn besucht und er war ungewaschen, dreckig, also keine sauberen Kleidungsstücke mehr gehabt. Das war anscheinend eine Strafe dafür, dass er seine Sachen nicht direkt weggeräumt hat. Da stecke ich jetzt wieder nicht drin, ob das Sinn macht, ihm dann die Zahnbürste wegzunehmen, oder da kann man sich drüber streiten. Das sind Sachen, die, ja. Es kam zu einer Fixierung, einer 16-tägigen Fixierung, wo er durchgehend gefesselt war und 7 verschiedene Neuroleptika bekommen hat in Überdosierung. Danach hat er natürlich noch mehr Angst gehabt. Sowas ist, das macht man nicht einfach, steckt man nicht einfach weg. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie das wohl gewesen sein muss. Und dann kam es schlussendlich zu der letzten Fixierung, die ich dann jetzt auch noch vorlesen werde, weshalb er dann ins Nettegut verlegt worden ist, in die forensische Psychiatrie. Moment. Am 21.02.2014 um 17.30 Uhr hatte Michael eine Auseinandersetzung mit einem Mitpatienten, dem wenige Tage zuvor von einem anderen Patient ein Teil des Ohrs abgebissen worden war. Der Mitpatient wollte Michael zur Fluchtversuch überreden, schilderte ihm seinen Plan, war aufgeregt und bedrängte ihn. Daraufhin nahm Michael ihn in den Schwitzkasten, bis er sich beruhigte. Dabei fing das bereits verletzte Ohr leicht zu bluten an. Nachdem beide sich bereits ausgesprochen hatten und zusammen eine Zigarette rauchten, kam etwa eine Stunde nach dem Aggressionsdelikt Frau Dr. Karp und wollte, dass Michael wieder Neuroleptika nimmt. Als Michael sich weigerte, wie auch schon vorher, ordnete die Ärztin eine erneute Fixierung an. Zu diesem Zeitpunkt ging keinerlei Gefahr von Michael aus. Er war bereits wieder ruhig und hatte den Konflikt geklärt. Niemand musste akut um seine Sicherheit fürchten, was eine Grundvoraussetzung, um eine Fixierung anzuordnen. Denn nur wenn der Patient sich nicht anders beruhigen lässt und Gefahr droht, darf eine Fixierung überhaupt angeordnet werden. Wieso wollte man ihn also noch fixieren? Weil er die Medikation verweigerte? Das war sein gutes Recht. Sie hatten ihn schließlich mit den letzten überdosierten Medikationen von 7 verschiedenen Neuroleptika umbringen können, wenn er das nicht so leicht weggesteckt hätte. Michael geriet aufgrund der angeordneten Fixierung in Panik und lief weg. Er hatte die erst vor kurzem erfolgte 16-tägige Fixierung noch genau im Kopf und hatte Angst. Angst, diesmal vielleicht noch mehr gespritzt zu bekommen oder noch länger liegen zu müssen. Es wurde die Polizei angefordert und ein ganzer Pflegerstab. Diese sollten Michael in die Enge treiben und gewaltsam fixieren. Für jeden sollte indessen verständlich sein, dass Michael Angst hatte und das Weglaufen eine ganz normale Reaktion ist. Sie trieben ihn in eine Ecke und lauerten über eine Stunde um ihn herum. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, wie das für Michael gewesen sein muss. Ich fühle eine Wut und eine Verzweiflung, wenn ich an die Situation denke. Irgendwann überwältigte man ihn, zuerst mit Pfefferspray, und da eine Beamtin offenbar auch Spray abbekommen hatte, schlug sie mit dem Schlagstock auf ihn ein. Dies kann man im Verlegungsbericht der Klinik nachlesen. Wie grausam wurde mit ihm umgegangen. Die Pflegeprotokolle dokumentieren, wie er nach seinen Eltern schrie, als man ihn schließlich überwältigte. Wenn Michael nach seinen Eltern schrie, dann weiß ich, dass er Todesangst hatte. Das ist ja ganz normal in einer solchen Situation. Als ich las, dass Michael durchgehend nach seinen Eltern geschrien hat, wusste ich, er hatte Angst um sein Leben. Er wusste nicht, ob er die Fixierung überlebt. Dieses Gefühl, damals beim Lesen der Berichte und auch jetzt beim Schreiben dieser Zeilen, ist entsetzlich. Man fühlt sich ohnmächtig und bekommt diesen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf. Dass mein Bruder ganz allein dort war und wie eindringlich und wie erniedrigend das für ihn gewesen sein muss. Man kann sich nicht vorstellen, wie schlimm es für ihn war oder wie schlimm es auch für uns als Angehörige ist, so etwas schwarz auf weiß lesen zu müssen. Man verliert den Glauben an alles, an den Rechtsstaat, an die Gerechtigkeit und auch an die Wahrheit. Man kämpft gegen Dimensionen, die sich keiner vorstellen kann, der es nicht selbst erlebt hat. In den Pflegedokumenten wird Michael und auch der Rest der Familie als Abschaum, als Unmensch, als krank und abartig beschrieben. Wenn man solche entwürdigenden Bezeichnungen liest, weiß man einfach nicht, wie man damit umgehen soll. Ich weiß, dass mein Bruder nicht so ist und ich weiß auch, wie sie mit ihm umgegangen sind oder immer noch umgehen. Es tut weh zu lesen, dass so abwertend über einen geliebten Menschen gesprochen wird und niemand will es überhaupt auch nur sehen, niemand will helfen, alle drehen sich verschämt weg. Dabei müsste jeder, der ein wenig Menschlichkeit in sich hat, verstehen können, dass es auf jeden Fall falsch ist, grausam und vor allem unrecht, wie man dort mit Menschen umgeht. Meine Eltern haben mich das meiste aus den Akten noch verschwiegen. Denn sie würden das nicht verkraften. Für sie ist es auch schon ohne das Wissen jeden Tag entsetzlich, zu sehen, zu hören, was man mit ihrem Sohn macht. Gerade weil sie wissen, dass Michael kein schlechter Mensch ist und schon gar nicht gefährlich. Mich machen diese Vorfälle noch heute fertig, ich träume hin und wieder sogar davon. Wie muss es erst für Michael sein? Die Psychiatrien sind Arbeitgeber, wo Menschen Triebe auslösen können. Selbstverständlich nicht alle, das will ich überhaupt nicht behaupten. Ich schere nicht alle unter einen Hut, auch Michael tut das nicht. Er gibt dem Pflegepersonal gar keine Schuld quasi. Er sagt, die machen eben nur, was sie müssen. Er ist dann noch freier von allem wie ich. Wenn ich lese, wie diese Pflegedokumente geschrieben sind von dem Pflegepersonal. Er gockelt über den Hof oder hat ein großes Ei gelegt. Das ist für mich nichts, was sachlich oder fachlich in eine Pflegedokumentation gehört. Das ist ganz einfach nicht richtig. Also dazu muss ich das nicht gelernt haben oder studiert haben. Das ist meiner Meinung nach keine Art und Weise, wie man sowas zu führen hat, was auch immer sollte das da drin suchen. Das ist mir unerklärlich. Nun, der Verlegungsbericht aus der Klinik Alsa in die Klinik Lettegut habe ich auch im Buch. Es steht drin, wie das mit dem Schlagstock und dem Pfefferspray gelaufen ist. Bewusst habe ich diese Dokumente in dem Buch, damit man sich selbst ein Bild davon machen kann. Weil klar, ich bin die Schwester, ich bin definitiv befangen, was das Thema angeht. Das will ich überhaupt gar nicht abstreiten, ist ja auch logisch. Aber mir geht es vor allem um die Behandlungsmethoden dort. Es ist so unglaublich, dass ich selber das nicht glauben wollte. Nach jeder Sache oder jedem Dokument, was ich gelesen habe, und es waren bergeweise Dokumente, die haben sie mir auch alle sehr einfach zur Verfügung gestellt, was mich doch wieder so ein bisschen gewundert hat. Es waren heimliche Medikamente, wo in den Akten steht, bitte dem Patienten nicht sagen. Es waren heimliche Spritzen. Es wurde ihm ein paranoider Wahn diagnostiziert aufgrund dieser heimlichen Medikamente, weil er sagte, er fühlt das, er bekommt irgendwas, hat natürlich irgendeinen Weg gesucht, wie. wie sie ihm das geben, ob das jetzt nachts per Spritze ist oder sonst irgendwas. Er wusste, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Hat es angesprochen und es steht in den Akten, es wurde bestritten und daraufhin ein paranoider Wahn diagnostiziert. Es gibt Röntgenbilder von diesem Kieferbruch nach dem Schlagstock. Er wurde eingekotet und in der Unterwäsche von den letzten 2 Wochen in die Klinik Nettegut verlegt. Also er wurde nicht gewaschen und nichts. Ich meine, er war fixiert, er konnte sich selbst nicht waschen, das ist keine Möglichkeit. Man hat ihn auch, ich habe die Fixierungsprotokolle drin, man hat ihn nach 3 oder 7 Tagen, glaube ich, dann mal ein frisches T-Shirt angezogen. Die Bettwäsche gewechselt nach 10 Tagen. Das sind alles Sachen, man kann sich das nicht vorstellen. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben, mit den Dokumenten, damit die Leute, die das wollen, sich selbst einen Eindruck davon machen können.
Ja, das ist natürlich wirklich unfassbar, was da so passiert ist. Und das sind ja auch nur ganz kleine Ausschnitte von dem ganzen Wahnsinn, der da im Buch drin steht. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein paar Minuten und würde vorschlagen, dass man vielleicht noch ein paar Fragen stellen kann. Und wenn wir dann durch sind, dann kann man draußen am Tisch auch das Buch noch handsigniert erwerben. Also gibt es ein paar Fragen dazu.
Das Problem ist, also wir versuchen, ich habe eine Psychologin auch mitgenommen, unabhängige, ein Gegengutachten erstellen lassen. Also die hat sich lange mit ihm beschäftigt, die war fast jeden Besuch mit und hat auch all seine Unterlagen und alles, hat auch ein Gegengutachten geschrieben, nur möchte man das eben nicht gerne hören. Es ist, also wie gesagt, es ist eine Diplompsychologin, die Frau Schwenk, die hat auch damals schon ein Buch rausgebracht, wo sie mehrere so Fälle veröffentlicht hat, deshalb kam ich auf sie. Habe mich an sie gewandt, musste ja nicht vielleicht, ich habe damals alles versucht, mir musste ja nicht. Und sie hat das auch gesagt, dass das definitiv eine Fehldiagnose ist, weil mittlerweile sind wir bei 7 verschiedenen Diagnosen. Der ist jetzt das 3. Jahr in kompletter Isolation. Man kann sich das nicht vorstellen, was Isolation bedeutet. Also, dass er das 3 Jahre lang überhaupt so überlebt. Er hat weder seine persönlichen Gegenstände noch irgendwelche Sachen, mit denen er sich beschäftigen kann. Das ist in einer Zelle, wir haben der eine Besuch, der war unheimlich regend für mich. Es hieß erst, wir dürfen nicht kommen, also öfter so, das kann man. Und dann haben die kurzfristig angerufen, wir können doch kommen. Das Problem ist, es sind schon fast 100 Kilometer, die wir dann fahren müssen. Und natürlich ist es ein bisschen eng manchmal. Sind hingefahren, meine Mutter und ich, und wir durften das erste Mal an die Zelle, an diese Kriseninterventionszelle nennt sich das, das ist der Isolationsraum. Ich durfte vorher noch nie dahin, weil mich sieht man auch nicht so gerne da, das bin ich ganz ehrlich. Ja. Wir kamen an diese Zelle, ich habe die Tür ging auf. Und das Erste, was war, uns kam ein Berg Müll entgegen, aber in einem Ausmaß, also die Tür konnten wir nicht mehr wieder schließen. Er lag nackt auf einer Schaumstoffmatratze, so wie man die aus den Turnhallen kennt, diese hohen, so eine blaue. Und er war total geschockt, uns zu sehen. Um Gottes Willen, für mich ist es nicht das Schlimmste, meinen Bruder nackt zu sehen, es gibt wesentlich Schlimmeres, aber wie das wohl für ihn auch gewesen ist, in dem ganzen Dreck. Und klar, er hat sich dann schnell, er war da geschockt und er sagte auch, er wollte gar keinen Besuch. Das wurde dann auch wieder missachtet, ne? Deshalb wusste er nicht. Er sagt, sie lassen ihn seit Tagen schon nicht hier raus. Keiner macht die Tür, also weder zum Hofgang noch zum Duschen. Keiner macht die Tür auf und die Pflegerin stand hinter mir. Und hat auch dann die ganze Zeit gesagt, naja, wir haben die Tür aufgemacht, er hätte uns bespuckt. Dann habe ich gesagt, beim besten Willen, wenn diese Tür heute schon geöffnet worden wäre, dann wäre die nicht mehr zugegangen. Dann gebe ich, also, und dann hat sie wollte ja eigentlich nur dabei stehen, dass die anderen Patienten da, dass da nichts passiert, weil, warum auch immer, es ist okay, das macht mir ja gar nichts, sie können ja ruhig da stehen. Nur ich wollte antworten. In dem Moment war das natürlich so, dass meine Mutter, ich habe meine Mutter, glaube ich, noch nie sprachlos erlebt, aber in dem Moment, die wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das ist natürlich für eine Mutter eine ganz andere Situation, ihr Kind so zu sehen. Das ist, wir wissen ja, dass es schlimm ist, aber das so zu sehen, diese Zelle, das war verdreckt, sie haben ihm das warme Wasser abgestellt. Sie haben selber gesagt, die Pflegerin hat mir gesagt, 1,5 Tage war keiner an der Tür. Und dann, die Kamera wäre kaputt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der Fall X, es passiert ihm irgendwas. Er klingelt und keiner geht an die Tür. Und die Kamera ist kaputt. 1,5 Tage. Naja, da ist schon lang zu spät. Das sind so Sachen für mich, wo die sich dann wirklich auch noch dreist dahinstellen und das so sagen. Das sind Dinge, ich stecke nicht in jeder Situation drin, aber das sind einfach grundsätzliche Dinge, die für mich nicht in Ordnung sind. Weder bei meinem Bruder noch bei allen anderen Patienten, die vielleicht da drin sind oder schlecht behandelt werden. Ich will gar nicht abstreiten, dass es psychiatrische Krankheiten gibt. Das will ich nicht abstreiten. Und wenn sie da sind, ist es wichtig, dass man sie erkennt und dass man die anständig behandelt. Da bin ich ja völlig deren Meinung. Nur wegzuschießen mit Medikation, gegen den Willen, wieder fixieren, um zu spritzen, das sind alles Sachen. Er hat da drin niemanden angefasst bisher, ist auch nachweislich. Er ist nie handgreiflich geworden, nicht einmal, in den ganzen 10 Jahren nicht. Es ist jetzt einfach ein Kampf gegen die... Es ist jetzt ein Machtkampf. Es ist wirklich so. Er ist jetzt 36.
Entschuldigung, wenn ich einmal... Also ich glaube, die Dame hatte eine Frage gehabt und dann sie dahinter auch. Wenn Sie vielleicht erstmal... Oder?
In Rheinland-Pfalz. Nein, bisher nicht. Es war ja sogar bewusst provokativ so geschrieben, dass das Reaktion kommt. Aber von den Verantwortlichen wurde bisher, die wissen alle. Alle Beteiligten wissen mittlerweile, dass das nicht richtig gelaufen ist. Nur keiner sagt, es ist nicht richtig gelaufen, weil damit zieht man ja alle mit rein.
Die Dame hinten im Army-grünen Mantel, bitte.
Es ist jetzt so, dass die Reform, es gab eine Psychiatriereform in Rheinland-Pfalz, die sagt, nach 10 Jahren muss jemand, der keine direkte Tötungsabsicht hat, mit einem neuen Gutachten selbstverständlich, muss die Möglichkeit haben, egal wann die letzte Anhörung war, wir warten auch schon wieder 3 Monate auf den Beschluss, also das zieht sich unheimlich in die Länge, muss er quasi rausgelassen werden. Nur, dass jetzt jemand nach 3 Jahren Isolation einfach so rausgeht und sein Leben weiterlebt, ist natürlich auch nicht möglich. Er ist manchmal noch, also wirklich oft noch in der Lage, ganz normal Gespräche mit uns zu führen, was uns doch selbst und jeden beteiligt. Ich war schon mit mehreren Ärzten drin, weil er traut natürlich auch denen nicht mehr so und deshalb nimmt man dann mal jemanden mit. Ich habe da durch die Zeit ein paar Kontakte gehabt. Das Fernsehen war auch da. Aber ja, es wird schwierig. Also es wird nicht leicht. Egal wann er rauskommt, es wird nicht leicht.
Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube nicht. Hatten Sie noch eine? Ich dachte, die ist... Nee? Nee? Okay. Ja, gucke ich mal kurz, wie viel Uhr das ist. Ja, ich würde sagen, wir haben es jetzt 8 Minuten vor, sind also ein bisschen schneller gewesen. Ich bedanke mich und Sie können, wie gesagt, am Büchertisch das Buch erwerben draußen. Ich verabschiede mich dann, bedanke mich bei Ihnen recht herzlich und ich glaube, unsere Autorin kann dann auch noch mal ein paar Schlusssätze sagen. Also ich bedanke mich dann. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch, vor allem, dass doch noch so viele gekommen sind. Ich weiß durchaus, das ist ein schwieriges Thema, auch ein sehr, sagen wir mal, unglaubwürdiges Thema. Und deshalb ist es auch für mich natürlich nie leicht, darüber zu reden, schon gar nicht. Das schreibe ich schwer, deshalb bedanke ich mich umso mehr, dass doch so viele gekommen sind. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.